Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorgis.
Herzlich willkommen. Wann waren Sie das letzte Mal im Theater? Unter anderem das haben die Studienmacher des Relevanzmonitor Kultur Menschen in Deutschland gefragt. Und die Antwort war häufig, schon lange her. Aber das Theater finden die meisten trotzdem wichtig. Über diese Diskrepanz sprechen wir gleich mit dem Hamburger Kultursenator Carsten Broster. Außerdem besuchen wir 4 Museen in München, die gemeinsam eine große Ausstellung zur Moderne machen und das alles sogar noch unter einem Dach. Und wir lesen eine italienische Tageszeitung, die jetzt wochenlang von der künstlichen Intelligenz geschrieben wird. In der Corona-Pandemie hieß es aus der Kulturszene und von Kulturpolitikern oft, Kultur ist systemrelevant. Aber wie stark verankert sind Kulturangebote eigentlich in der Gesellschaft? Wie werden sie in ganz Deutschland genutzt? Das hat die Liz-Mohn-Stiftung jetzt schon zum 2. Mal untersucht, und zwar mit ihrem Relevanzmonitor Kultur, eine repräsentative Studie in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa. Und falls Sie die Liz-Mohn-Stiftung noch nicht kennen, die Stifterin Liz-Mohn ist die Ehefrau von Reinhard Mohn, dem Unternehmer, der den Bertelsmann-Konzern groß gemacht hat und die gleichnamige Stiftung gegründet hat. Am Montag werden die Ergebnisse des Relevanzmonitors Kultur in der Akademie der Künstler in Berlin vorgestellt. Mit dabei wird dann auch Carsten Broster sein, Hamburgs Senator für Kultur und Medien und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen. Ich grüße Sie, Herr Broster.
Schönen guten Abend.
Lassen Sie uns zuerst auf einige Ergebnisse blicken. Nur etwa über ein Drittel der Befragten haben gesagt, dass sie sich sehr stark oder stark fürs Theater interessieren. Fast 70% dagegen interessiert sich weniger stark oder sogar gar nicht. Ein bisschen besser sieht es da beim Kino aus. Das interessiert zumindest über die Hälfte stark oder sehr stark. Wie alarmierend finden Sie die Ergebnisse?
Na, ich finde die nicht alarmierend. Ich finde die sozusagen beschreiben die übliche Herausforderung, weil sie auf der anderen Seite ja kontrastiert sind mit Ergebnissen, in denen gesagt wird, diese Angebote, und das gilt sowohl fürs Kino als auch fürs Theater, als auch für regionale kulturelle Angebote insgesamt, sind von hohem Wert und man will sie gesellschaftlich nicht missen. Und das ist ehrlicherweise was wir ganz häufig erleben, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, das ist total wichtig, ich selber nutze es aber nicht so oft. Und jetzt kann ich das als Defizit betrachten oder ich betrachte es, und dazu rate ich auch immer allen Theatern und Kultureinrichtungen, holt euch doch genau diejenigen, die sagen, es ist wertvoll, aber ich nutze es noch nicht so sehr in meinem eigenen Leben, mit in die Institutionen hinein und überzeugt sie davon, dass genau darin eine Chance steckt. Und das ist die Aufgabe, die bleibt. Die ist kulturpolitisch gar nicht neu. Wir sprechen an vielen Stellen ja auch von bis zu 50% verfestigten Nichtbesuchenden bei großen öffentlich geförderten Kultureinrichtungen. Und da muss man natürlich ran und da muss man sich fragen, was heißt das eigentlich und wo sind die, ich sag mal, die kleinen, feinen Hürden, die dafür sorgen, dass Menschen sagen, es ist wichtig, aber nichts für mich. Mich hat eher, haben die Ergebnisse des Relevanzmonitors insofern eher sehr glücklich gemacht, dass ganz viele Menschen gesagt haben, das ist total wertvoll für die Demokratie, das ist total wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Hier erfahre ich Neues, was ich woanders nicht erfahre. Und ich glaube, diese Lust, die sich in den Antworten und den Relevanzzuschreibungen zeigt, die müssen wir heben, die müssen wir verbreiten und die müssen wir allen zugänglich machen.
Okay, das hören wir natürlich in einem Kulturradio auch sehr gerne, wie Sie das hier einsortieren. Ich möchte trotzdem noch mal ein ganz kleines bisschen nachbohren, und zwar bei der aktiven Kulturausübung. Also zum Beispiel sagen nur etwa 10%, dass sie ab und zu mal ein Musikinstrument in die Hand nehmen. Ähnlich sieht es aus beim Chorsingen oder Gesangsunterricht nehmen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die aktive Ausübung die Vorstufe ist oder sich daraus vielleicht auch das Publikum speist für Oper, Theater, Konzertaufführungen, und man dann auf der anderen Seite sieht, dass 50% der Befragten täglich Social Media nutzen oder Streaming nutzen. Ja, wenn ich es jetzt mal ganz provokant formuliere, dann könnte man sagen, sich berieseln lassen ist total hoch im Kurs, aber selber aktiv Kultur ausüben eher nicht so, oder?
Da ist es mit mehr Anstrengung verbunden. Ob jetzt allerdings die Prämisse stimmt, dass wer ein Instrument spielt, dass das sozusagen der unmittelbare und einzige Weg dann auch in ein Konzert wäre, da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Also ich habe die Blockflöte im Alter von 7 Jahren beiseite gelegt und danach kein Musikinstrument mehr mit Erfolg in der Hand gehabt. Ich bin aber trotzdem 2 bis 3 Mal die Woche in einer, sozusagen in einem Konzert oder in einer Musikveranstaltung. Das, glaube ich, gibt schon noch andere Wege dahin. Für mich ist die Frage eher, wie organisieren wir überhaupt den Zugang und die Möglichkeit, früh zu erlernen und zu zu erleben, dass Musik auch als sozusagen ein produktives Selberproduzieren eine Rolle spielt. Also wenn ich beispielsweise daran denke an Projekte wie jedem Kind ein Instrument in der Schule, wenn ich daran denke, die Aufgabe flächendeckenden Musikunterricht zu organisieren, wenn ich überlege, wie wir Musikschulen so ausstatten, auch auf kommunaler und auf Landesebene, dass sie Angebote auch für alle diejenigen, die nachfragen, organisieren können, dann funktioniert es. Da stellen wir aber an vielen Orten momentan fest, dass die allgemeine Haushaltslage auch in den öffentlichen Kassen dazu führt, dass an diesen Stellen nicht die Investitionen möglich sind, die nötig wären.
Und da haben Sie natürlich recht, dass man das nicht nur mit der Blockflöte kann, sondern viele drücken sich auch kreativ zum Beispiel auf Social Media aus. Und man könnte jetzt auch sagen, wenn da so viele Menschen sich tummeln, dann sollen doch die Theater auch mehr in Social Media investieren. Aber Sie haben gerade die Kassenlage angesprochen. Wir wissen
schon eine ganze Menge, ne? Muss man vielleicht fairerweise zur Ehrenrettung der
Theater
sagen.
Aber wir haben auch gesehen, dass in München und Köln und Berlin an der Kultur gespart wurde. Und solche Social-Media-Auftritte, die binden ja auch finanzielle Mittel und auch kreative Energie. Also soll man dann eher sagen, das Theater findet dann auf Social Media wirklich statt? Oder ist das etwas Zusätzliches, was die Theater noch leisten müssen?
Social Media ersetzt nicht das Theater. Social Media ist aber auf der einen Seite erstmal ein zusätzlicher Vertriebskanal, wie ich mein Publikum anders erreiche. Und da habe ich natürlich auch andere Vertriebskanäle, die nicht mehr so viele Ressourcen binden, wie das früher der Fall war. Also ob das überall an jeder Stelle Zusätzliches ist oder einfach auch eine Veränderung in der Kommunikation meines Angebots. Das wäre die eine Frage, die man stellen muss. Und die, glaube ich, wird an vielen Stellen schon sehr intensiv und sehr ordentlich beantwortet. Das Zweite ist aber, was heißt das Digitale eigentlich für ehemals analoge Kunstformen? Und da, glaube ich, ist es eine künstlerische Entscheidung zu sagen, ich behaupte mich analog genau im Gegensatz zum Digitalen, kann eine Variante sein. Und eine andere Variante kann sein, ich nutze das Digitale, nehmen Sie in Dortmund am Theater die sechste Sparte Digitalität, wo ich sage, ich nutze das als einen weiteren künstlerischen Ausdrucksraum. Da ist die Politik, glaube ich, schlecht beraten, Vorgaben zu machen. Mein Rat wäre, der eigenen Kunstform und ihrer Kraft vertrauen.
Sie haben es ja gerade selber gesagt, es gibt eine ganz hohe Akzeptanz für Kulturangebote an sich. Also 90% der befragten Bürgerinnen und Bürger sind der Ansicht, dass Kulturangebote für die Demokratie in unserer Gesellschaft sehr bzw. eher förderlich sind. Jetzt hat in den Koalitionsverhandlungen die Kultur nicht so wirklich Schlagzeilen gemacht, aber sie hat natürlich stattgefunden. Sie waren Teil der Fachgruppe Kultur in den Koalitionsverhandlungen bzw. in den Vorverhandlungen. Welchen Stellenwert wird Kultur in der kommenden schwarz-roten Bundespolitik spielen? Was ist da Ihre Prognose?
Das vermag ich zum jetzigen Zeitpunkt Ihnen ehrlicherweise noch nicht zu sagen. Ich kann Ihnen eher normativ sagen, dass ich glaube, es wird für diese Koalition notwendig sein, Kulturpolitik mit einem Stellenwert zu versehen, der aktuellen Lage gerecht wird, weil das nochmal klarstellen will, wenn wir so viele Verunsicherungen in unserer Gesellschaft haben, wenn wir dieses Gefühl haben, eigentlich kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass es besser werden kann. Und irgendwie ist die jetzige Situation für alle Menschen maximal unbefriedigend. Etwas, was uns permanent in der gesellschaftlichen Stimmung begegnet. Dann ist natürlich, sind die Künste ein Raum, in dem wir uns daran erinnern können, dass wir fähig sind, was anderes zu denken und zu kreieren. Und den Raum dann auch politisch zu ermöglichen, nicht ihn so zu betreten, dass man determiniert, was da entsteht, aber ihn zu ermöglichen als einen gesellschaftlichen Entdeckungsraum, halte ich für essentiell und zwingend. Das ist eine Aufgabe, die fällt nicht allein dem Bund zu, aber in der Situation, in der wir jetzt sind, glaube ich, es fällt auch dem Bund zu, uns als Menschen daran zu erinnern, dass wir das können. Und wer glaubt, die Veränderungen, die vor uns sind, rein technisch mit mehr Geld, einem schlankeren Staat und Sicherheitsversprechen lösen zu können, wird in einer entscheidenden politischen Dimension zu kurz springen. Und das ist die Frage nach dem Warum und am Ende nach dem Sinn der ganzen Veranstaltung. Die beantwortet sich in den Künsten und der Kultur. Und das, finde ich, haben die Befragten im Relevanzmonitor in ihren Antworten sehr schön herausgearbeitet. Und ich hoffe, dass das bei denjenigen, die politisch Verantwortung fürs Ganze tragen, auch gesehen wird, dass dieses Bedürfnis von Bürgerinnen und Bürgern da ist, diese grundsätzlichen Sinnfragen auch zu bearbeiten.
Carsten Broster, Hamburgs Senator für Kultur und Medien und Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Er hat mit uns gesprochen über den Relevanzmonitor Kultur, den die Liss-Mohn-Stiftung heute vorgelegt hat. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Einen Roman mit einer Postleitzahl zu betiteln, das ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Schritt. Der ungarische Autor László Krasznahorkai hat es gemacht mit seinem Roman Herrscht 07769. Aber, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, Herrscht ist kein Ort, sondern der Protagonist des Romans. Und dieser Florian Herrscht lebt in dem fiktiven Ort Kana in Thüringen. Dort radikalisiert sich eine Neonazi-Gruppe, die Zivilgesellschaft altert und Florian Herrscht versucht, Kanzlerin Merkel vor dem drohenden Weltuntergang zu warnen. Der Roman ist von 2021, da war Merkel noch Bundeskanzlerin. Das Theaterhaus Jena hat Herrscht 07769 jetzt als Koproduktion mit dem Budapester Örkeny-Theater herausgebracht. Auf der Bühne wird sowohl Deutsch als auch Ungarisch gesprochen. Georg Kasch war für uns bei der Premiere. Klasznor Horkas Roman hat gut 400 Seiten. Wie viel davon hat es auf die Bühne geschafft?
Erstaunlich viel für 2 Stunden Theater, weil Krasner Horskai entwirft ja ein großes Gesellschaftspanorama. Er erzählt von Nazis wie dem sadistischen Boss, der die Musik von Johann Sebastian Bach liebt. Der erzählt von Menschen wie Nadir, die an ihrer Tankstelle den besten Kaffee macht, von Frau Ringer, die sich gegen die Nazis wehrt. Und er erzählt auch von all denen, die irgendwie mitlaufen und auf alles schimpfen. Und mittendrin ist da Florian Herrscht, bei dem man lange nicht weiß, was das für einer ist. Ist das ein sympathischer Spinner oder ist er gefährlich? Und das erzählt Krasner Horkai in nur einem einzigen sehr, sehr langen Satz mit sehr, sehr vielen Kommas. Und von diesem Duktus hat der Abend viel bewahrt. Vielleicht hören wir mal kurz rein.
Sing, 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 Gott verdammt, sing. Lass die wunderbare erste Strophe erklingen. Denn uns wird hier keiner mehr sagen, was unsere Nationalhymne ist. Deutsch.
Man hört auf jeden Fall sehr schön, dass sowohl Ungarisch als auch Deutsch gesprochen wird und dass dieser lange, ausschweifende Duktus, den Krasner Horkai da benutzt, dass der sehr schön auf der Bühne gesprochen wird.
Ja, und man hat vielleicht so eine kleine Ahnung, wie das funktioniert, dass da 2 Sprachen auf der Bühne gesprochen werden. Muss man denn auch diese 2 Sprachen verstehen, um alles zu begreifen?
Nee, weil es gibt durchgängig Übertitel, die begleiten den Abend komplett. Und diese Übertitel machen die Sache allerdings auch ganz schön anstrengend. Und manchmal hat man schon das Gefühl, dass die SchauspielerInnen, das sind 2 aus dem Jena-Ensemble und 2 von dem Örkeny Sinház aus Budapest, in dieser Situation der Zweisprachigkeit nur bedingt ihre Stärken zeigen können.
Der Regisseur Daniele Seredi hat neben italienischen auch ungarische Wurzeln. Das ist natürlich jetzt praktisch für das Stück. Außerdem gehört er zum neuen Leitungsteam vom Theaterhaus Jena. Was hat er sich denn Besonderes für diese Inszenierung überlegt, außer jetzt, dass da 2 Sprachen auf der Bühne zu hören sind?
Naja, er hat die Geschichte unterteilt. Es gibt so eine Art Prolog, da stehen die Menschen alle vermummt auf der Bühne und sprechen den Text in Mikros. Dann gibt es realistische Szenen mit Videokulissen, zum Beispiel von diesem Café von Nadir. Und diese Szenen werden auf einer Leinwand zu Schwarz-Weiß-Bildern montiert. Die erinnern so ein bisschen an die Filme des ungarischen Regisseurs Bellatar, für den Krasner Horkai mehrere Drehbücher geschrieben hat. Und dann später bei den Nazis, da macht Serdi eine Art antirealistischen Experimentalfilm draus mit harten Schnitten und Lichteffekten. Und dann das Ende, wenn Florian am Boss und den anderen Nazis Rache nimmt, dann ist das eine Art Live-Konzerthörspiel zu einer treibenden Musik, Live-Musik von Tariq Khan. Und das wirkt manchmal schon so ein bisschen verkopft, aber es gibt auch sehr, sehr eindringliche Momente, insbesondere dank Matej Borsi-Baloch, der den Florian Herrscht wunderbar körperlich spielt. Das ist wie so ein kindlicher Bär, der oft völlig verloren wirkt.
Der Roman ist ja 2021 erschienen, ich hatte es schon gesagt. Und jetzt, 4 Jahre später, ist die AfD im Thüringer Landtag stärkste Kraft. Geht die Inszenierung irgendwie darauf ein?
Nein, und das ist auch gut so, denn dass die Nazis in Kana zwar teilweise nicht so helle sind, aber dennoch extrem gefährlich, das wird ja auch so deutlich. Auch, dass ihr Gedankengut bis in die Mitte der Gesellschaft gedrungen ist, das kommt schon bei Krasner Horkai wunderbar raus. Und diese zentralen Sätze werden dann auch meist direkt in die Kamera gesprochen. Und Krasner Horkais Stoff ist ja ohnehin immun gegen so Vereindeutigungen. Denn wenn Florian Herrscht am Ende die Nazis so niedermetzelt wie in so einem Film von Quentin Tarantino, dann freut man sich zwar als Leser und auch als Zuschauer, aber es bleibt natürlich ein Verbrechen.
Das Theaterhaus Jena ist im vergangenen Jahr mit seiner Produktion Die Hundekot-Attacke ganz erfolgreich gewesen und durch alle wichtigen Festivals des Landes getourt und tourt auch immer noch. Aber seit dieser Spielzeit gibt es eben eine völlig neue Kollektivleitung mit neuem Ensemble. Was sagt denn jetzt dieses Stück über die neue Leitung aus? Ist die wirklich in Jena angekommen?
Das wird noch nicht so ganz klar. Also es ist ja so, die neue Leitung will offenbar einen Bruch mit den Vorgängern. Die Gruppe von Wunderbaum und dann Lissy Timmers und Maarten van der Oordendijk, die hatten ja nicht nur stark performativ und kollektiv gearbeitet, sondern das hatte immer diese Leichtigkeit, diesen Humor, diesen hintersinnigen Witz. Und von dieser Leichtigkeit ist gerade nicht so viel zu spüren. Was jetzt auffällt, ist, dass sie setzen auf AutorInnen und die setzen auf politische Themen. Und das durchaus mit Erfolg. Also der Spielzeitauftakt Rhapsody von Azareth Kua wurde zum Beispiel jetzt zum Festival Radikal Jung nach München eingeladen. Und auch an Herrscht 07769, da merkt man, dass das neue Team an literarischen Texten interessiert ist, starke szenische Setzungen sucht, Geschichten, die vom Leben vor Ort erzählen. Und vielleicht wird es dann irgendwann auch wieder verspielter und leichter. Mal sehen.
Ja, da müssen wir also öfter nach Jena gucken. Georg Kasch über Herrscht 07769 am Theater aus Jena. Die nächste Aufführung ist übermorgen um 20 Uhr. Vielleicht haben Sie auch schon mal diese Verwirrung erlebt, als Sie in ein Museum gegangen sind, dann aber beim Durchlaufen festgestellt haben, dass sich in dem Gebäude mehrere Museen unter einem Dach befinden. Bei der Pinakothek der Moderne in München ist das zum Beispiel so. Wenn Sie die besuchen, dann erledigen Sie streng genommen gleich 4 Museen mit einem Streich. Das Architekturmuseum der Technischen Universität München, die Sammlung Moderne Kunst der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die Staatliche Graphische Sammlung und die neue Sammlung The Design Museum. Das Museumsgebäude gibt es schon seit mehr als 20 Jahren, aber erst jetzt haben alle 4 Häuser zum ersten Mal eine gemeinsame Ausstellung gemacht, um die Moderne erfahrbar zu machen. Also, ein großes Thema, aber es sind ja auch 4 Museen. Julie Metzdorf war für uns dort.
Eine Bronzeskulptur von Rudolf Belling. Aus einem gemeinsamen Fuß streben 3 Formen nach oben und bilden gemeinsam eine Art Kelch. Die Formen erinnern an Menschen, stark abstrahiert, aber man meint doch Tänzer zu erkennen. Bewegt, jeder für sich und doch verbunden. Dreiklang heißt die Skulptur von 1919. Es ist der ideale Einstieg in eine Ausstellung zur Moderne, die die Kunst, die Architektur und das Design der Jahre zwischen 1918 und 1933 zeigt. Vom Parfümflakon bis zum Motorrad, vom Architekturmodell bis zum Gemälde. Hier sehen wir die Moderne in allen ihren Ausprägungen und nicht wie sonst so oft getrennt in künstlerische Genres. Irene Meißner vom Architekturmuseum.
Man hat voneinander gelernt und man hat sich ausgetauscht. Man hat gemerkt, wie eng diese Sammlungen doch auch vernetzt sind miteinander. Also Thomas Mann hat das ja als Beziehungszauber zwischen den Künsten bezeichnet. Und das sieht man hier wirklich ganz toll mit der Malerei, mit der Skulptur, mit dem Design, mit der Fotografie, mit der Architektur.
Manche Merkmale der Moderne zeigen sich in allen Gestaltungsbereichen, etwa die Vorliebe für klare geometrische Formen. Wir sehen kreisrunde Kugelhäuser als Modell und als Zeichnung, eine Tischleuchte mit halbrundem Lampenschirm aus weißem Glas oder das Foto eines Wohnhauses mit Flachdach von Sepp Ruf, ein weißer Würfel.
Also man hat sich ja abgewendet vom Historismus, man wollte nicht mehr nach den historischen Stilformen bauen. Also diese Farbigkeit, die Dekoration, all das sollte ja nicht mehr sein. Die Architektur sollte rein aus der Funktion entwickelt werden, sollte eben funktional sein, zweckmäßig, sachlich. Licht, Luft, Sonne zur Verbesserung der hygienischen und sozialen Verhältnisse, das kennzeichnet einfach das neue Bauen.
Ihren klarsten Ausdruck fand die neue Ästhetik in der Farbe Weiß. In der Ausstellung ist die weiße Mars zu sehen, das erste weiße Motorrad von Klaus-Richard Franzenburg aus den 20er Jahren. Dazu weiße Schränke, Lampen und natürlich jede Menge Fotos weißer Häuser, etwa vom Bauhaus in Dessau oder von der Sozialen Frauenschule in Aachen, fotografiert von Albert Renger-Patsch. Trotzdem, so ganz stimmt das Bild einer weißen Moderne nicht.
Es gab halt nur die Schwarz-Weiß-Fotografie und die hat einfach das Bild geprägt, eben dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und dass die Moderne eben nicht nur weiß war. Es gibt einen Bruno Taut in Berlin, der unglaublich mit Farbe gearbeitet hat. Auch die Bauten von Le Corbusier sind ja auch farbig. Wir haben hier das Modell von der Weißenhofsiedlung, von seinem Doppelhaus. Da sieht man ja auch sehr schön die farbig gestalteten Elemente da dran.
Es ist vor allem der sammlungsübergreifende Zugriff, der das Bild der weißen Moderne korrigiert. Farbige Teppiche und Wandbehänge von Gunther Stölzel, Johanna Schütz-Wolf oder Anni Albers, bunt gemusterte Keksdosen von Balsen oder der berühmte Sesselrotblau von Gerrit Riedfeld geben eine Ahnung, wie es in den weißen Häusern ausgesehen hat. Werbeplakate vermitteln ein Bild des damaligen Stadtraums. Neben einer neuen Ästhetik waren es vor allem neue Materialien, die die Moderne prägten. Mit Bakelit kam der erste Kunststoff in die Welt. Die Ausstellung zeigt frühe Radioapparate, Stecker und einen Föhn von 1936. In der Architektur ermöglichte Beton plötzlich enorme Dimensionen. Ein Foto zeigt die Großmarkthalle in Leipzig von 1929. Mit 76 Metern Spannweite hatte sie damals die größte Kuppel der Welt. Manche Materialien fanden auch neue Anwendungen. Stahl nutzte man in der Architektur schon seit dem 19. Jahrhundert. Der Designer Marcel Breuer aber machte aus Stahlrohren Möbel und erfand so den Freischwinger. Josef Strasser von der Neuen Sammlung.
Das war wirklich eine Revolution in der Zeit, eine völlig neue Art des Sitzens, dass man quasi fast wie auf Luft sitzt, federnd sitzt. Und auf der anderen Seite ist so ein Stahlrohrstuhl, so ein Freischwingerstuhl ein Symbol für die Zeit. Es zeigt die Luftdurchlässigkeit, die Freiheit, diese Öffnung wie kein anderes Möbel. Und gerade im Vergleich zu dem, was es vorher gab, diese schweren Polsterstühle.
Fotografien, Teppiche, Geschirr, Möbel, Malerei und Grafik. Die Ausstellung der vier Häuser ermöglicht einen Blick auf die ganze Moderne und nicht nur auf Teilbereiche. Es ist die erste echte Gemeinschaftsausstellung der vier Museen in der Pinakothek der Moderne und kommt reichlich spät. Denn gerade für diese Art der Zusammenarbeit war das vor 23 Jahren eröffnete Haus von Stefan Braunfels konzipiert worden. Besser spät als nie. Und die nächste Gemeinschaftsausstellung ist auch schon in Planung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Musikpreis von Goslar hieß bislang Paul Linkering. Jetzt wird er umbenannt. Das teilte die Stadt Goslar heute mit. Der Grund: die Nähe des bisherigen Namensgebers, des Operettenkomponisten Paul Linke, zum Nationalsozialismus. Im vergangenen Jahr war seine Verstrickung von einem Symposium geprüft worden. Außerdem gab die Stadt Goslar eine Fachexpertise in Auftrag, die Linkes Haltung in der NS-Zeit untersuchen sollte. Paul Linke war ab 1933 im Vorstand der von NS-Propagandaminister Goebbels gegründeten Kameradschaft der deutschen Künstler. Er komponierte den Marsch »Unsere braunen Jungens« und Kompositionen mit ähnlichen Titeln. Die Goslarer Auszeichnung geht an Künstlerinnen und Künstler, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik verdient gemacht haben. Mit dem undotierten Preis, der nun »Der goldene Ton« heißt, wird in diesem Jahr der Musiker und Schriftsteller Sven Regener ausgezeichnet. Ein Bild zeigt eine sommerliche Idylle, aber die Geschichte dahinter lässt in einen Abgrund blicken. Eine jüdische Familie musste das Gemälde verkaufen, um zu überleben. Jetzt steht fest, das unter Zwang während des Nationalsozialismus verkaufte Bild »Im Gras liegendes Mädchen« von Camille Pissarro darf in der Kunsthalle Bremen bleiben. Das Museum einigte sich, nach eigenen Angaben, mit der Erbin des ehemaligen jüdischen Besitzers. Besucherinnen und Besucher können sich ab sofort das Gemälde anschauen und sich über die Geschichte der verfolgten Familie informieren. Die jüdisch-niederländische Familie van den Berg hatte das Gemälde 1942 unter Druck verkauft, um sich vor der NS-Verfolgung zu retten. Das Bild gelangte während des Krieges in Amsterdam in die Hände des Sammlers und Kollaborateurs Hugo Oelze. Nach seinem Tod 1967 vermachte dieser das Gemälde der Kunsthalle in seiner Heimatstadt Bremen. Das Festival Doc Leipzig hatte bereits damit gerechnet, weniger Förderung zu bekommen. Von der, Zitat, überproportional starken Kürzung um rund 22% zeigt sich das Dokumentarfilmfestival jetzt aber doch überrascht. Enthalten ist die Mittelkürzung im Entwurf für den Landeshaushalt 2025 und 2026, der heute im Sächsischen Landtag debattiert wurde. Für vergleichbare Kulturinstitutionen sehe der Entwurf nur eine Verringerung der Mittel um etwa 10% vor, erklärte Doc Leipzig. Das Festival wurde 1955 gegründet. Es ist das nach eigenen Angaben älteste Dokumentarfilmfestival der Welt. Bei der Ausgabe im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Filme und Arbeiten aus 55 Ländern gezeigt, darunter 33 Weltpremieren. Einflussreichstes Videospiel aller Zeiten. Einen solchen Titel gibt es und er ist jetzt an das Action-Game Shenmue verliehen worden. Shenmue schnitt bei einer Umfrage zu den britischen BAFTA-Game-Preisen am besten ab. Die Organisatoren erklärten dazu Shenmue, das 1999 von dem Japaner Yu Suzuki entwickelt wurde, habe nachfolgende Videospiele besonders geprägt. In dem dreiteiligen Spiel will ein junger Protagonist den Tod seines Vaters rächen, der von einem geheimnisvollen Kampfsportler getötet wurde. Auf Platz 2 landete das Spiel Doom, das als Meilenstein der Ego-Shooter-Spiele gilt. Platz 3 belegt Super Mario von Nintendo, das es seit 1985 gibt.
Wenn sich die politische Macht verschiebt, dann geraten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz schnell unter Druck. Das sieht man gerade in den USA. Dort hat die Trump-Regierung den Elite-Universitäten empfindlich Gelder gestrichen. Bisher hat man bei Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit vielleicht eher an Diktaturen wie China, Russland oder Belarus gedacht. Es gibt in Deutschland einige Förderprogramme, die bedrohte Wissenschaftler unterstützen. Eins dieser Programme ist die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Sie vergibt Stipendien. Um die gefährdeten Forschenden zu vernetzen, richtet die Humboldt-Stiftung heute und morgen ein Treffen in Berlin aus. Mit dabei ist auch der Leiter der Initiative, Frank Albrecht. Und jetzt ist er ein Fazit. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Görges.
Bei ihrem Treffen haben heute Wissenschaftler aus Syrien, der Türkei und Belarus berichtet. Drei sehr unterschiedliche Länder. Was für Geschichten haben Sie denn da gehört?
Entsprechend unterschiedliche Geschichten. Wir haben heute begonnen in einem Panel mit der belarussischen Philosophin Olga Sparaga und der türkischen Soziologin Nil Mutluer über die Protest- und Widerstandsbewegung in diesen beiden Ländern zu sprechen, und zwar mit einer ganz spezifischen Perspektive, einer feministischen Perspektive, weil Frauen eine ganz besondere Rolle in genau diesen Protestbewegungen dort gespielt haben und spielen. Das war eine ganz große Spannbreite von Themen, die hier berührt wurde, aber gleichzeitig gab es auch viele Parallelen. Der Blick nach Syrien war natürlich ein ganz, ganz anderer. Hier hat sich die Lage des Landes im Jahr 2024 dramatisch gewandelt. Und jetzt schauen viele mit Hoffnung auf ein neues Syrien. Viele schauen aber auch mit Sorge auf dieses neue Syrien, weil es noch sehr unklar ist, was die Ziele und die Handlungsoptionen der Regierung sind, in welche Richtung es geht. Die Sicherheitslage ist hochproblematisch. Das heißt, hier ist es noch sehr unklar und wir stehen an so einer Weggabelung, in welche Richtung es gehen kann. Und wir hatten heute die Chance, einigen unserer Fellows aus Syrien zuzuhören, die aus eigenen Erfahrungen, aber auch aus ihrer fachlichen Sicht auf bestimmte Aspekte, politische Entwicklung, den Status des Wissenschaftssystems in Syrien draufzuschauen und das so ein bisschen zu vertiefen. Denn wir brauchen, glaube ich, einen differenzierten Blick, um auch selbst als Humboldt-Stiftung oder als Mittlerorganisation in Deutschland eine längerfristige Planung, wie wir Syrien bei dem Wiederaufbauprozess unterstützen können, zu entwickeln.
Das Syrien von Assad vor dem Bürgerkrieg hat ja ausgezeichnet, dass es an den Universitäten durchaus auch Exzellenz gefördert hatte und wollte, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf einem internationalen Niveau agieren. In Belarus ist es jetzt so, dass dieses Land seit sehr langer Zeit abgeschottet ist, dass fast gar nichts mehr möglich ist, dass man in so einer Art Orwellschem Überwachungsstaat lebt. Was konnten denn die Forschenden da über Methoden des Widerstands erzählen? Das sind ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das übertragen kann auf andere Länder.
Da muss man, glaube ich, in der Tat vorsichtig sein. Das kann man nicht so leicht übertragen. Interessanterweise gab es eben im Kontext Türkei und im Kontext Belarus einige gewisse Parallelen, die es sich lohnte zu beleuchten. Eben diese feministische Perspektive war hier sehr, sehr fruchtbar. Und ich glaube, mit Blick auf Syrien ist die Sachlage natürlich eine ganz andere, weil es einen fast 15-jährigen Bürgerkrieg hinter sich hat. Und das ist ja bekannt, welche unfassbaren Zerstörungen das hinsichtlich des Landes und der Menschen mit sich gebracht hat. Das heißt, man darf da, glaube ich, tatsächlich nicht zu viel gleichsetzen oder zu viel vergleichen, sondern muss da wirklich differenziert drauf schauen.
Die Situation in den USA ist jetzt nochmal eine ganz andere und ist natürlich nicht vergleichbar mit der Situation zum Beispiel in Belarus. Aber auch die Regierung Trump setzt WissenschaftlerInnen unter Druck. Erste prominente Professoren wandern ab, zum Beispiel der Geschichtsprofessor Timothy Snyder. Was ist da Ihre Einschätzung? Wie steht es um die Wissenschaftsfreiheit in den USA?
Die Wissenschaftsfreiheit in den USA ist akut nicht nur gefährdet, sondern wird gezielt angegriffen. Gezielt insofern, dass das ja tatsächlich ein erklärtes Vorhaben ist, was schon vor Jahren eigentlich formuliert wurde. Das passiert ja auch nach einem gewissen Playbook, was dieser Angriff gegen die wissenschaftlichen Institutionen, gegen die Universitäten, gegen die wissenschaftliche Elite, das funktioniert nach einer ganz bestimmten Logik. Das heißt, die Wissenschaftsfreiheit ist hier ganz akut in Gefahr. Und meine Hoffnung ist, dass sich der Widerstand, der jetzt vielleicht noch ein bisschen weniger sichtbar ist, sehr bald konsolidiert und sichtbar wird.
Wie steht es jetzt eigentlich in Deutschland in Sachen Wissenschaftsfreiheit? Also im vergangenen Jahr hatten ja zum Beispiel mehr als 2000 Forschende den Rücktritt der damaligen Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger gefordert. Vorher war durch einen Bericht der ARD bekannt geworden, dass laut einem internen Mailverkehr das Bildungsministerium intern prüfen ließ, ob kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die nicht der politischen Linie des Ministeriums folgen, Fördergelder entzogen werden könnten. Ist das schon bedenklich in Sachen Wissenschaftsfreiheit oder harmlos im Vergleich mit den Geschichten, die Sie heute gehört haben?
Vielleicht sogar beides. Diese Vorgänge haben natürlich eine ganz erhebliche Verunsicherung unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland hervorgerufen. Und tatsächlich waren auch eine Reihe von Philipp Schwarz Fellows und Alumni darunter, die sich dann doch an bestimmte Rhetorik und Praktiken in ihren Herkunftsländern erinnert fühlten. Natürlich kann man es aber trotzdem nicht so unmittelbar vergleichen. Es gibt den sogenannten Academic Freedom Index, der wird von der Universität Erlangen-Nürnberg und dem Wiedem-Institut in Göteborg herausgegeben. Und der misst Wissenschaftsfreiheit über einige bestimmte Indikatoren. Deutschland hat dort jahrelang die Spitzenposition eingenommen. Jetzt ist es erstmals nicht mehr so. Im Update für 2025, was sich also auf das Jahr 2024 bezieht, gibt es eine statistisch signifikante Absenkung des Schutzes der Wissenschaftsfreiheit, wie er wahrgenommen wird in Deutschland. Statistisch signifikant, aber überhaupt noch nicht besorgniserregend. So sagt es auch die Autorin dieses Reports, Katrin Kinzelbach. Das heißt, wir beobachten das, wir müssen das beobachten, aber wissen, dass der Schutz der Wissenschaftsfreiheit in Deutschland noch sehr, sehr stark ist.
Danke, Frank Albrecht. Er leitet die Philipp-Schwarz-Initiative, die Stipendien für bedrohte Wissenschaftler vergibt. Gerade treffen sich einige der Fellows in Berlin.
Vielen Dank.
Als Leiter einer Tageszeitung könnten Sie momentan vermutlich nichts Besseres machen, als anzukündigen, alle Texte von der künstlichen Intelligenz schreiben zu lassen. Sie würden Ihre Mitarbeiter vielleicht gegen sich aufbringen, aber Sie wären der Erste. Und jeder würde über sie reden. Die italienische Tageszeitung Il Foglio macht genau das jetzt einen Monat lang, um zu experimentieren, was KI schon so alles kann im Journalismus und was zukünftig die Aufgabe von Journalisten bleiben soll. Nikolaus Nützel berichtet aus Rom.
Künstliche Intelligenz ist nichts Neues, wenn es darum geht, Texte oder Videos zu veröffentlichen. Das stellt Andrea Garibaldi erst einmal klar, wenn er über ein Projekt der italienischen Tageszeitung Il Foglio spricht. Die Zeitung mit Sitz in Rom veröffentlicht seit Mitte März jeden Tag 4 Seiten, die mit Hilfe von KI-Anwendungen wie ChatGPT erstellt werden. Garibaldi, der nach einer Karriere bei verschiedenen Zeitungen in Italien jetzt einen Lehrauftrag an der Universität Lumsa in Rom hat, sieht bei Il Foglio aber sehr wohl etwas Neues.
Esistono centinaia di siti.
Es gibt hunderte Sites im Internet, die nur mit KI gemacht werden, die entweder großteils überflüssige Informationen verbreiten oder Tratsch oder Falschmeldungen. Aber dieses Experiment ist anders.
Questo è uno sperimento diverso.
Damit stimmt der Journalismusdozent dem Chefredakteur von Il Foglio, Claudio Cerasa, zu. Der betont, weltweit einzigartig sei es, gedruckte Zeitungsseiten mit KI zu erstellen. Und er habe nicht das Ziel, Journalisten abzuschaffen, sondern er wolle herausfinden, was künftig ihre Aufgaben sein werden. Um zu verstehen, was die Grenzen sind, die man mit KI überwinden kann. Und zu verstehen, welche Grenzen die KI nicht überwinden kann, weil ihr einiges nicht gelingt, was einem Journalisten sehr wohl gelingt. In der KI-Ausgabe von Il Foglio stellen Journalisten Fragen, auf die die künstliche Intelligenz in Form von Artikeln antwortet. Sie soll dabei einen gewissen Stil verwenden, gegebenenfalls auch einen ironischen, wie ihn die Zeitung Il Foglio gerne pflegt. Der KI-Fachmann der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, Alessio Iacona, sieht hier Schwächen. Was die Fakten und die Lesbarkeit angeht, seien die KI-generierten Texte recht brauchbar, sagt er in einem Podcast. Aber ihm fehlt zum einen die Einordnung von Informationen und noch etwas anderes. Die KI hat keinen Humor, keinen Geist, weil sie kein wirkliches Verständnis hat, was sie behandelt. Es schaut so aus, als ob sie denkt und überlegt, aber das tut sie nicht, sondern sie gruppiert Wörter nach statistischen Regeln und deswegen ist sie nicht fähig, Humor zu erfassen. Und der Journalismusdozent Andrea Garibaldi ergänzt, dass der KI eine andere, sehr wichtige Fähigkeit fehlt und wohl immer fehlen wird. Das hervorzubringen, wofür das englische Wort Scoop steht, also echte Neuigkeiten, sei etwas, was nur Menschen können, glaubt Garibaldi, weil nur sie bewerten können, was relevant ist. Trotzdem findet er die Provokation gut, die er in der Idee der Zeitung Il Foglio sieht.
Questa idea è una provocazione.
Eine Provokation, die die Journalistinnen und Journalisten dazu anregen könne, darüber nachzudenken, was künftig ihre Aufgabe sein wird. Das sieht auch der Chefredakteur von Il Foglio, Claudio Cerasa, als Zwischenergebnis des KI-Experiments. Diese zwei Wochen haben uns die unglaublichen Möglichkeiten gezeigt, die KI bietet, aber auch all das, was wir gut machen müssen, damit wir nicht durch eine Maschine ersetzt werden können. Es belegt, wie wichtig Talent ist, denn je mehr Talent Journalisten zeigen, desto weniger können sie zukünftig ersetzt werden. Der Journalismusdozent Andrea Garibaldi sieht in dem Experiment allerdings nicht nur Bemühungen, den Journalismus insgesamt voranzubringen. Es gehe wohl auch darum, die vergleichsweise kleine Zeitung mit Sitz in der Altstadt Roms bekannter zu machen. Der Chefredakteur der Zeitung berichtet, die Verkaufszahlen seien um 60% gestiegen, was die Zeitung gut gebrauchen kann, deren Auflage von 29.000 Stück nur mit Mühe zum wirtschaftlichen Überleben reicht.
Nikolaus Nützel aus Rom. Die Feuilletons der deutschen Tageszeitung von morgen werden allerdings noch von Menschenhand geschrieben, genauso wie diese Presseschau von Ulrike Timm.
Realismus im Ernst? Fragt Gustav Seibt in der Süddeutschen Zeitung. Und er richtet die Frage mit ziemlicher Bitterkeit an alle, die jetzt das große Trump-Schlamassel aufdröseln wollen in Richtung rationaler Erklärbarkeit. Während das aktuelle Lagebild täglich schwankt, schäle sich bei politikwissenschaftlichen Beobachtern eine grundsätzliche Diagnose heraus. Die liberale Weltordnung sei nun endgültig zerstört. Nun kehre ein neues Zeitalter der Geopolitik im Modus ungefilterter Machtpolitik zurück. Die so reden, nennen sich Realisten, schreibt Gustav Seibt. Macht soll gelten, nicht Recht. Und setzt den Begriff des Realisten in Anführungszeichen, frei nach dem Motto der Überschrift Realismus im Ernst? Auf der Suche nach Ermutigung muss Seibt allerdings weit ausholen und bis zur Französischen Revolution zurück. Im aktuellen politischen Tagesgeschäft sieht der Autor der Süddeutschen nur wenige Lichtblicke und wenn, dann ziemlich weit weg. In Kanada. Wie gut tun die schönen zweisprachigen Reden der kanadischen Politiker mit ihrem Churchill-Sound gegen das Trumpsche Gebrabbel und die Frechheiten seines Unterlings J.D. Vance. Nach Kanada, nach Toronto, zieht es auch einige der prominentesten amerikanischen Wissenschaftler, den Historiker Timothy Snyder und den Philosophen und Faschismusexperten Jason Stanley. Stanley spricht seit langem von einer faschistischen Dynamik in den USA und nennt dafür in einem langen Interview mit der Frankfurter Rundschau diese Kriterien. Die Kultur der Lüge, die Dämonisierung von Gegnern, das Verbot von Komplexität, der Angriff auf autonome Institutionen, all das ist da. Und ja, auch die Lust am Spektakel, am Erniedrigen. Faschismus war nie nur Schrecken, er war immer auch Unterhaltung. Deshalb funktioniert Trump. Es ist eine Ästhetik der Demütigung, inklusive Like-Button. So Jason Stanley in der Frankfurter Rundschau. Die USA sind für ihn derzeit eine Demokratie im Schleudergang. Und warum wehren sich die Demokraten so wenig? Zitat: Weil sie an ein Spiel glauben, das nicht mehr existiert. Sie glauben an Rationalität, an Institutionen, an Normen. Aber die Gegenseite will keine Debatte, sie will Sieg. Sie hat eine Strategie. Die Demokraten haben ein Programm. Das reicht nicht. Das ganze Interview mit dem amerikanischen Philosophen finden Sie in der Frankfurter Rundschau. Auch im Kino gibt es wenig Trost. Die Welt berichtet von einem Film, der das Computerspiel Minecraft auf die Leinwand bringt, platt voller Gewalt und vorgeführter Düsternis. Da klingt die Überschrift zum Klötzchenschmeißen eigentlich zu niedlich. Gibt es noch was Erfreuliches? Ja, nochmal in Kanada. Ein Plattenladenbesitzer in Vancouver fand ganz tief in seinen Regalen ein Tape. Auf der Aufnahme womöglich zu hören, die Originalsession, mit der eine damals sehr junge Band aus dem britischen Liverpool sich bei der Plattenfirma Decca Records in London bewarb, vergeblich. Name der Band: The Beatles. Entgangene Einnahmen für Decca Records damit wohl im dreistelligen Millionenbereich. Der Plattenhändler spielt jetzt mit dem Gedanken, die Musik öffentlich vorzuspielen, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Danach könnte er sich vorstellen, seinen Fund einem gewissen Paul McCartney auszuhändigen, steht in der Süddeutschen Zeitung. Wie die verstaubte Rarität ins verstaubte Regal kam, das weiß kein Mensch. Übrigens, Kinder lächeln etwa 400 Mal am Tag, Erwachsene nur noch 15 bis 18 Mal. Das lesen wir in der Welt. Warum verlieren wir im Laufe unseres Lebens so viel von dieser hochkomplexen Fähigkeit und welche Muskeln sind dafür eigentlich verantwortlich, fragt die Zeitung. Egal, denn dafür ist jetzt leider keine Zeit mehr. Aber vielleicht, die Welt sei wie sie will, hilft trotz alledem üben.
Ulrike Temm mit der Kulturpresseschau. Im Theater-Online-Magazin nachtkritik.de hat das Fazit-Team noch eine kleine Meldung gefunden, die uns traurig gemacht hat, nämlich, dass der Theaterkritiker und Publizist Hartmut Krug nach langer Krankheit gestorben ist. Im legendären West-Berlin der 60er Jahre, das von den Studenten geprägt wurde, hat er an der Freien Universität Theaterwissenschaft, Germanistik und Kunstwissenschaft studiert, später dort auch als Lehrbeauftragter gearbeitet. Und von 2005 bis 2008 hat er der Jury des Berliner Theatertreffens angehört. Schon früh war er auch Theaterkritiker im Radio. Auch hier in Fazit hat er viele, viele Premieren besprochen. Ein Schwerpunkt von ihm war das Ostdeutsche Theater. Wir sagen danke, Hartmut Krug, für all die schönen Radiomomente und klugen Theaterkritiken. Auch ich habe hier an dieser Stelle oft mit ihm gesprochen.